Zur nächsten Sendung begrüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Der Evangelist Lukas ist neben Johannes, Markus und Matthäus einer der vier Evangelisten. Geboren wurde Lukas vermutlich in Antiochia in Syrien. Er soll aus einer vornehmen Familie stammen und war mit dem Apostel Paulus befreundet, wie eine Stelle im Brief an die Kolosser 4,14 bezeugt. Wer die Geschichten über die Krankenheilungen im Lukas-Evangelium liest, kann sich gut vorstellen, dass er selber Arzt gewesen sein soll. Besonders einfühlsam geschrieben ist die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Wie das Leben des Evangelisten Lukas ausgesehen hat, das erfahren wir heute von Pfarrer Matthias Rey von Müsteier, der vertieft der Frage nachgegangen ist, zu welchem Zeitpunkt das Lukas-Evangelium geschrieben worden war. Und so begrüße ich herzlich Pfarrer Matthias Rey bei Radio Gloria und wir freuen uns nun auf seine Gedanken.
Grüß Gott, der heilige Lukas, der schreibt ja eigentlich ganz genau, was er vorhat. Er schreibt am Anfang seines Evangeliums: Ich bin allem der Reihe nach nachgegangen, um es dir, hochverehrter oder hochedler Theophilus, aufzuschreiben. Also es handelt sich um ein Evangelium, das wahrscheinlich nach den Evangelien, nach Matthäus und Markus geschrieben worden ist. Also Lukas sagt ganz klar, dass er nicht ein Augenzeuge ist, sondern dass er nachgeforscht hat über Jesus. Also eigentlich könnte man sagen, ein spätes Evangelium. Und jetzt wird es natürlich sehr interessant, wann wurde denn das geschrieben? Ich möchte gerade voraus wegnehmen, Sie werden lesen, wenn Sie irgendwo ein Vorwort lesen in einer normalen, handelsüblichen Bibel, dass die Evangelien sowieso erst nach 70 nach Christus geschrieben sind. Und da sind doch jetzt neuere Strömungen in der Exegese, die ganz klar sagen, dass das eine Entgleisung war der Bibelwissenschaft. Also man hat lange dann behauptet, das sei alles erst nach 70 nach Christus geschrieben, aufgrund einer Aussage von Jesus, dass er gesagt hat, kein Stein, also vom Tempel, wird mehr auf dem anderen stehen bleiben. Und dann haben diese Exegeten, für fromme Menschen ist das schwierig nachvollziehbar, haben gesagt, wenn Jesus das so in den Mund gelegt worden ist, dann muss ja Jerusalem zum Zeitpunkt der Abfassung der Evangelien bereits zerstört sein. Also eigentlich abgesehen davon, dass das völlig ohne Grund ist, dass man sagt, Jesus kann nichts voraussagen, muss man da noch anfügen, dass es auch andere Vorhersagen gab über die Zerstörung von Jerusalem. Zum Beispiel in der Assumptio Mosi, also ein jüdisches Schrift, die um 30 nach Christus verfasst worden ist, eventuell sogar früher. Und dort wird eigentlich die Einnahme Jerusalems durch die Römer ziemlich genau beschrieben, also noch genauer, als es Jesus macht. Also in dieser Assumptio Mosis heißt es, in ihr Gebiet werden Kohorten einfallen und des Abendlands mächtiger König, der sie erobern wird. Und sie werden sie gefangen fortführen. Ein Teil ihres Tempels wird er mit Feuer verbrennen und einige um ihre Ansiedlung herum kreuzigen. In dieser Assumptio Mosis wird um das Jahr 30 nach Christus eigentlich die Zerstörung Jerusalems viel genauer beschrieben, als das Jesus getan hat mit seiner Aussage, kein Stein wird auf dem anderen stehen bleiben. Also man könnte da sagen, Jesus brauchte nicht einmal besonders prophetische Gaben, um das vorauszusagen. Das ist etwa ähnlich, wie wenn ich jetzt sage, irgendwann wird es einen dritten Weltkrieg geben und dann den beschreibe als atomaren Krieg. Ja, da braucht es nicht große prophetische Gaben. Also das sieht man kommen und dann kommt es irgendwann oder es kommt auch nicht. Aber dass Jesus das gesagt hat und dass man dann sagt, weil er das gesagt hat, muss das schon geschehen sein, das ist eigentlich völlig schräg. Also die Begründung, dass die Evangelien erst nach 70 nach Christus geschrieben sind, die ist eigentlich haltlos. das ist sehr interessant, wenn man dem nachgeht. Also ich habe immer gedacht, die Exegeten hätten noch andere Gründe, aber wir finden die nicht. Also wir finden eigentlich nur diesen Grund. Und wenn man jetzt schon nach diesem Grund sucht, dann muss man feststellen, in den Evangelien, und zwar in allen Evangelien, werden ja die Römer und vor allem der Kaiser als Beamten dargestellt, die für Recht und Ordnung sorgen. Also die Römer sind nicht die Christenverfolger in den Evangelien, sondern sind eher die, entweder die ausführen, was die Juden fordern, wie der Pilatus, der dann seine Hände wascht in Unschuld und aus Feigheit Jesus ausliefert, oder König Herodes, der den Apostel Jakobus töten lässt, um den Juden einen Gefallen zu tun. Aber es ist nie die Rede davon, dass ein Befehl vom Kaiser kommt, die Christen umzubringen. Also die Verfolgung durch den Kaiser, die ja dann etwa 68 nach Christus begonnen hat, die ist in den Evangelien in keiner Art und Weise zu finden. Also keine Spur davon ist zu finden. Das heißt also, wenn man jetzt schon argumentiert, dass das, was zum Zeitpunkt der Evangelien, als sie geschrieben wurden, geschah, dass das irgendwie aufscheint in diesen Schriften, dann muss man ganz klar sagen, die wurden alle fertig geschrieben, bevor die Christenverfolgung durch die Römer begonnen hat. Also die Christenverfolgung, die kommt immer entweder von Seiten der Juden, vor allem der Gelehrten, also der Pharisäer, der Schriftgelehrten, oder wir haben noch einen Fall in der Apostelgeschichte, wo diese Verfolgung kommt von Seiten der Silberschmiede, der Artemis, also wo diese Götzenschmiede dann Angst haben, wenn der Paulus da verehrt wird, dass sie um ihr Geschäft kommen könnten. Also nicht von den Römern. Und so haben wir mal einen ersten Anhaltspunkt. Also die Evangelien sind alle geschrieben vor der Vernichtung Jerusalems und eigentlich schon bevor der Kaiser begonnen hat, systematisch die Christen zu verfolgen, also vor 68. Wenn wir jetzt aber bei Lukas lesen, wie er sagt, ich bin allem der Reihe nach nachgegangen und ich möchte es der Reihe nach aufschreiben, dann kann man davon ausgehen, dass die anderen Evangelien, also vor allem Matthäus und Markus, von denen ja vieles dann in Lukas wieder aufscheint, was Matthäus und Markus bereits geschrieben hatten, dass diese Evangelien schon existierten. Jetzt haben wir noch eine andere sehr interessante Sache, und zwar am Ende der Apostelgeschichte hat es ein ganz eigenartiger Abschluss. Also es wird gesagt, dass Paulus 2 Jahre in einer Mietwohnung war, in Rom von einem Soldaten bewacht wurde und dass er empfangen durfte, wenn er wollte, und dass er mit allem Freimut das Evangelium verkündet hatte. Also, und dann hört die Apostelgeschichte auf. Also das bleibt da einfach so in der Luft hängen. Und jetzt kann man sich fragen, ja, warum denn das? Also warum beschreibt Lukas, also das muss man noch wissen, der Lukas, der Evangelist, hat auch die Apostelgeschichte geschrieben, das ist unumstritten. Wenn Sie den Anfang der Apostelgeschichte lesen, dann sehen Sie dort, wie er einen Verweis macht auf das erste Buch, das er an den hochverehrten Theophilus geschrieben hat. Und dann die Apostelgeschichte ist dann die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Das ist unumstritten, also da sind alle Richtungen der Exegese bestätigen das. Also die Apostelgeschichte beschreibt ja alle möglichen Leiden des Paulus. Also es wird sozusagen wie fast eine Leidensgeschichte des Paulus dargestellt ab Kapitel 19. Also da ist ein Aufruhr und dann wird er ja dann gefangen genommen, als er nach Jerusalem zurückkommt. Und dann heißt es dort im Kapitel 21, Vers 27 und folgendes, wie das Volk schreit, weg mit ihm. Und dann kommt das Verhör vor dem Oberst, das Verhör vor dem Hohen Rat, vor dem Statthalter Felix, vor dem Statthalter Festus und der Königin Agrippa. Also wenn Sie das so hören und im Hinterkopf die Leidensgeschichte Jesu haben, dann ist das ja sehr, sehr parallel. Also Jesus wurde ja verhört von Pontius Pilatus und dann vom König Herodes und dann auch vor dem Hohen Rat. Und genauso wird auch diese Geschichte der Leiden des Apostels Paulus beschrieben. Aber die Verurteilung beim Kaiser, von der steht kein Wort, auch nicht vom Prozess beim Kaiser. Also am Schluss der Apostelgeschichte steht diese Gefangenschaft von Paulus in der Mietwohnung, wo er eigentlich recht vornehm behandelt wird. Also er genießt Freiheiten innerhalb dieser Wohnung, sei es ganz am Ende mit allem Freimut, verkündete er die Lehre über Jesus Christus. Das heißt, dieser Prozess beim Kaiser kann unmöglich stattgefunden haben, bevor die Apostelgeschichte fertig geschrieben war. Es ist nicht denkbar. Also das ist wie, wenn wir im Evangelium eine Leidensgeschichte hätten und die hört dann auf, wo Jesus das Kreuz auf sich nimmt. Also es ist ganz klar, die Leidensgeschichte wird ja beschrieben bis zum Tod am Kreuz. Und wenn da die Leidensgeschichte des Paulus beschrieben wird, sogar sehr parallel zur Leidensgeschichte von Jesus, dann müsste ja seine Enthauptung in Rom, etwa Jahr 67 oder 68, müsste ja auch beschrieben sein. Aber davon steht nichts. Das heißt also, da schreibt übrigens Professor Karl Jarosch von Wien, der schreibt da, es ist eigentlich ganz klar, die Abfassung der Apostelgeschichte ist genau zu dem Zeitpunkt, als Paulus 2 Jahre lang in dieser Mietwohnung war. Nicht vorher, weil sonst hätte ja der Lukas das nicht als Geschichte schreiben können. Er schreibt es ja nicht als vorausschauende Prophetie, sondern er beschreibt, Paulus war 2 Jahre in der Mietwohnung, aber vor dem Prozess beim Kaiser, beziehungsweise vor seiner Freilassung. Es könnte nämlich auch gewesen sein, dass dann die Juden eben gar nicht nach Rom nachgereist sind, dass denen das zu mühsam war. Der Paulus war ja weg aus ihrem Gebiet und dass diese Klage dann einfach hängen blieb und schlussendlich dann Paulus als einer freigelassen wurde, bei dem die Ankläger gar nicht erschienen waren. Das ist auch noch eine andere Variante. Wie dem auch immer sei, also die Abfassung der Apostelgeschichte ist klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wann war dieser Prozess beim Kaiser? Professor Jarosch ist der Meinung, dass der Prozess gar nicht stattgefunden hat, sondern dass er dann im Zuge der Christenverfolgung dann einfach hingerichtet wurde, ohne ordentlichen Prozess. Ich bin da noch auf eine Stelle gestoßen bei Eusebius. Eusebius ist ja ein Geschichtsschreiber, er lebte um 263 bis 339, also nicht ganz nahe beim Geschehen, also von dem her mit Vorsicht zu genießen. Aber Eusebius schreibt dort, dass Paulus eben freigelassen wurde und dass er dann noch 10 weitere Jahre in Rom lebte und Missionsreisen nach Spanien, Gallien und Italien unternahm. Sie können gerne mal im Internet googeln und dort eingeben San Pablo in España und dann werden Sie eine Fülle von Dokumenten finden, dass dort wirklich eine Tradition ist, dass Paulus in Spanien gewesen sein soll. Beweisen kann man das nicht, aber es gibt viele Indizien dazu. Und dann heißt es dort in dieser Kirchengeschichte von Eusebius im 2. Band, als sich der Mundschenk des Kaisers aufgrund eines Wunders durch den Apostel Paulus bekehrte, wurde Kaiser Nero wütend und ließ Paulus gefangen nehmen. Und dann wenig später kommt das schreckliche Urteil von Kaiser Nero, dass alle gefangenen Christen lebendig verbrannt werden, wobei dann eben Paulus als römischer Bürger das Privileg hatte, dass er enthauptet worden war. Dass also Paulus, das ist eigentlich klar, gar nicht aufgrund eines ordentlichen Prozesses verurteilt wurde. Also dieser ordentliche Prozess, der hätte stattfinden sollen wegen der Anklage durch die Juden, dass Paulus das Volk aufgewiegelt habe und die Bräuche geändert habe und so weiter. Dieser Prozess, er ist nicht wegen diesem Prozess hingerichtet worden, sondern im Zuge dieses allgemeinen Urteils gegen alle Christen. Jetzt habe ich dann dem Professor Jarosch ein Mail geschrieben und gesagt, ob es nicht denkbar wäre, dass eben die Apostelgeschichte nicht, wie er sagt, um das Jahr 67, 68 fertig geschrieben war, sondern eben schon 10 Jahre früher, also Jahr 57. Und dann schreibt er mir, ja, diese Sache da von Eusebius, das sei eine Legende. Und dann habe ich zurückgefragt, ja, warum ist das eine Legende? Und dann antwortet er mir sehr vielsagend, alle halten es für eine Legende und deshalb ist dieses Zeugnis des Eusebius nicht verwendbar für einen Professor, für einen Bibelwissenschaftler. Alle halten es für eine Legende. Also da kann man sich schon fragen, wie da die Wissenschaft läuft. Also wenn ich ja sage, es ist etwas eine Legende, da muss ich ja irgendwie nachweisen können, dass es da verschiedene Varianten gibt. Also zum Beispiel gibt es tatsächlich eine Legende des Schweißtuchs von Veronika, wo man darlegen kann, dass dieses Tuch existierte mit dem Antlitz Christi und dass es dann verschiedene Geschichten um dieses Tuch gab, also sozusagen ein sagenumwobenes Tuch. Da kann man von Legenden sprechen, aber sonst kann man natürlich auch von Legende sprechen im Sinne einer Erzählung, aber es gibt eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass das nicht eine historische Erzählung ist. Also der einzige Grund, dass das Legende abzutun ist, weil man nicht will, dass es so gewesen ist. Weil wenn es so gewesen ist, dann würde das heißen, die Apostelgeschichte ist bereits im Jahr 57 spätestens fertig verfasst und herausgegeben. Nebenbei gemerkt, das läuft auch auf anderen Ebenen so. Oder man hat ja immer gesagt, das Markus-Evangelium sei das älteste, auch das ist nicht wirklich bewiesen, und dass dieses Evangelium eben nach 70 nach Christus verfasst worden sei. Bis man dann in Qumran in einer Höhle ein kleines Papierstückchen gefunden hat, wo einige Buchstaben, etwa 20 Buchstaben aus dem Markus-Evangelium drauf sind. Das Fragment 7Q5, das ist also ein Fetzen in der Höhle 7, dieser Fetzen enthält Reste von Markus Kapitel 6, Vers 52 und 53. Und dieses Fetzchen, ich weiß nicht genau, Papyrus oder was es ist, dieses wird ins Jahr 40 bis 50 datiert. Und Professor Jarosch schreibt dann alle Argumente, die gegen die markinische Identifizierung vorgebracht wurden, haben sich als Chimäre erwiesen. Das heißt, es gab keine Gründe zu sagen, diese Buchstaben sind nicht aus dem Markus-Evangelium, sondern man wollte nicht, dass das so war. Und interessant ist, das hat mir dann später Dr. Titus Offor, damals Pfarrer in Staldenried, heute ist er in Nigeria für die Ausbildung von Priestern zuständig, er hat mir gesagt, dass es sehr interessant ist, dass eigentlich bis zu diesen Funden von Qumran gab es eine Zusammenarbeit zwischen Exegese und Archäologie und nachher hat sich eigentlich die Exegese selbstständig gemacht. Also, weil plötzlich die Archäologen Dinge fanden, die eigentlich belegten, dass die Evangelien viel älter sind als bisher angenommen und was nicht sein darf, das kann nicht sein. Und so hat man das einfach versucht, zuerst wegzuargumentieren und als das nicht gelungen war, hat man einfach nicht mehr darüber geschrieben. Also wenn wir da alles zusammenrechnen, können wir sagen, die Apostelgeschichte dürfte mit sehr guten Gründen um 56, 57 herum geschrieben sein und dann das Lukas-Evangelium natürlich vorher und die anderen Evangelien natürlich nochmals vorher. Also da kommt man dann auf eine Idee, dass sie jetzt eigentlich sehr logisch ist. Also wenn wir irgendwo einem wichtigen Menschen begegnen, ich mag mich erinnern an meine Exerzitien bei Pater James Maniakal, ja, da hat man doch am Abend im Zimmer Notizen gemacht. Und warum sollen die Evangelisten das nicht auch so gemacht haben? Warum soll denn mit der Niederschrift der Evangelien nicht schon begonnen worden sein, bevor Jesus vom Tode auferstanden ist? Also dass die beeindruckt waren von den Wundern Jesu und dann sich Notizen gemacht haben und später dann das zu einem Evangelium zusammengestellt haben. Das Evangelium wurde dann ganz sicher erst nach der Auferstehung verfasst, das ist klar, aber sehr kurz nachher, also wir würden da sagen, Jahr 33, 34, so begann man da die Dinge zusammenzutragen und dann der Lukas später, der dann das Ganze noch systematisiert hat, so ums Jahr 50 herum, also das würde eigentlich alles sehr gut zusammenpassen. Man muss nur wollen. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir hören einen Ausschnitt aus der Passion, aus der Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach. Er hat ja Passionen geschrieben, die Matthäus-Passion und eben die Johannes-Passion und eben auch die Lukas-Passion. Markus-Passion fehlt. Wahrscheinlich kam er nicht mehr dazu. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dieser Lukas-Passion und dann werde ich Ihnen noch einiges sagen über den Adressat vom Evangelium und der Apostelgeschichte. Das ist dieser hochedle Theophilus. Darüber werde ich Ihnen dann noch mehr erzählen.
Und liegt an meinen Freunden.
Wir haben also soeben einen Ausschnitt gehört aus der Lukas-Passion von Johann Sebastian Bach. Sehr eindringliche Musik, wie auch das Lukas-Evangelium ein sehr einfühlsames Evangelium ist. Also man könnte sagen, auch unserer modernen Denkart entsprechend. Wenn wir jetzt da den Anfang lesen, dann sehen wir, dass das eigentlich daherkommt wie irgendwie ein modernes historisches Schriftstück. Er schreibt, der Lukas, am Anfang seines Evangeliums, da schon viele es unternommen haben, einen Bericht über die Ereignisse abzufassen, die sich in unserer Mitte zugetragen haben, so wie uns jene überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich mich entschlossen, der ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochedler Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Es wird allgemein gesagt, dass dieser Name Theophilus, dass es einfach heißt, das ist der Gottliebende, dass dieses Evangelium geschrieben ist für alle Menschen, die Gott lieben. Das mag ja sein, aber diese Anrede, hochedler, das ist eigentlich eine Anrede für einen hohen Beamten. Also das passt nicht zu irgendeinem sonstigen Bürger oder Christen, sondern der hochedle Theophilus, das muss ein hoher Beamter im Römischen Reich gewesen sein. Also dieses Kratistos. So redete man die höchsten Beamten und die Glieder der vornehmsten Geschlechter an, heißt es in einem griechischen Sprachschlüssel über das Neue Testament. Also dieser hochverehrte Theophilus war ein römischer Beamter und Lukas wollte diesen von der Richtigkeit, auch von der Sauberkeit der christlichen Lehre überzeugen. Es gab ja viele Diffamierungen damals und die Befürchtung war, dass der Kaiser auf die Idee kommen könnte, die Christen umzubringen, weil eben die Christen in Rom schlecht gemacht wurden. Und so hat dann eben der Lukas diesem Theophilus das Evangelium geschrieben und dann noch die Apostelgeschichte. Wenn wir dann den Anfang der Apostelgeschichte lesen, dann ist ganz klar, das ist eine Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Allerdings in den Bibeln ist dazwischen noch das Johannesevangelium, aber eigentlich ist wirklich die Apostelgeschichte die Fortsetzung von Evangelium nach Lukas, weil am Anfang der Apostelgeschichte schreibt er, im ersten Buch, damit meint er das Evangelium, Theophilus, habe ich alles dargelegt, was Jesus von Anfang an wirkte und lehrte, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Also hier wieder der Theophilus, dem nun ein zweites Buch geschrieben wird, nämlich die Apostelgeschichte. Und wir dürfen mit guten Gründen annehmen, dass die Apostelgeschichte eine Verteidigungsschrift ist für den Apostel Paulus. Wenn Sie die Apostelgeschichte einmal lesen, es ist eine Arbeit, sind 28 Kapitel, aber es ist machbar und es ist sehr spannend, dann werden Sie unschwer feststellen, dass Lukas eigentlich die Ungerechtigkeit dargestellt hat, wie was dem Paulus alles Unrecht angetan wurde, dass die Anklagen gegen Paulus haltlos waren. Und was sehr interessant ist, in der Apostelgeschichte werden die römischen Beamten, Da sind da verschiedene, die da genannt werden. Diese römischen Beamten werden alle dargestellt als Leute, die für Recht und Ordnung sorgen. Also die Christenverfolgung, die Verfolgung des Paulus, kam nicht von Seiten der Römer. Im Gegenteil, als die Juden einen Anschlag geplant hatten gegen Paulus, Sie können das nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 23, Vers 12 und folgende, dann wurde das den römischen Beamten zugetragen und dann wurde eben sichergestellt, dass Paulus nicht umgebracht wird. Und auch, dass Paulus seine Berufung einlegt beim Kaiser, heißt ja ganz klar, dass der Paulus vom Kaiser ein gerechtes Urteil erhofft. Und wenn der Kaiser der Christenverfolger gewesen wäre, dann hätte Paulus gewiss nicht Berufung beim Kaiser eingelegt. Also in der Apostelgeschichte wird eigentlich noch mehr als in den anderen neutestamentlichen Schriften klar gemacht, die Römer sind gute Leute, die für Recht und Ordnung sorgen. Bis dann hin zur Gefangenschaft des Paulus in der Mietwohnung in Rom, wo er eben nicht als Vorverurteilter gefangen gehalten wird, mit Fesseln und in einem Kerker und womöglich noch gefoltert, sondern es gilt die Unschuldvermutung, er wird gefangen gehalten, sozusagen bis dann der Prozess stattfinden kann, aber in dieser Gefangenschaft wird er vornehm behandelt. Er wird bewacht von einem römischen Soldaten, aber er kann sich innerhalb dieser Wohnung nicht nur frei bewegen, sondern eben auch frei verkünden und ganz frei Leute empfangen, die er empfangen wollte. Das Ganze lässt vermuten, dass also die Apostelgeschichte eine Verteidigungsschrift ist für den Apostel Paulus gegenüber diesem römischen Beamten, diesem hochedlen oder hochverehrten Theophilus. Und dieser hochverehrte Theophilus hat dann Fürsprache eingelegt beim Kaiser. Das ist jetzt eine Annahme, also das steht nicht in der Bibel, aber wir können das annehmen. Und dass dann diese Fürsprache beim Kaiser den Freispruch oder die Freilassung des Apostels Paulus bewirkt haben könnte. Und damit wären wir wieder bei diesem Zeugnis des Eusebius, wo er sagt, dass eben Paulus freigesprochen wurde und dann noch 10 Jahre lang gewirkt hat. Ja, warum werden diese Sachen, die ich jetzt da erzählt habe, nicht mehr verbreitet? Das hat einen ganz einfachen Grund. Die ganze Annahme, dass die Evangelien erst spät geschrieben wurden, da ist ja ein riesiger wissenschaftlicher Komplott dahinter. Also einer hat dem anderen abgeschrieben, einer hat vom anderen wissenschaftliche Arbeiten oder Teile daraus übernommen und das modifiziert und weiterentwickelt. Und wenn jetzt da plötzlich ein handfester Beweis kommt, dass die Apostelgeschichte bereits 56 nach Christus herausgegeben war, dann fällt dieses ganze Gebäude zusammen. Dann werden alle Bücher, die da geschrieben wurden, werden von einem Tag auf den anderen wertlos. Ich möchte da nicht zurückhalten, das zu vergleichen mit dem Fall Galileo Galilei. Also Sie kennen ja die Geschichte von Galileo Galilei, das war einer der ersten Wissenschaftler, der eben bewiesen hat oder versuchte zu beweisen, dass nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. Und dann wurde er ja verurteilt, also er wurde nicht verbrannt oder nicht eingesperrt, sondern er wurde einfach unter Hausarrest gestellt. Man versuchte ihn mundtot zu machen, damit er diese Lehre nicht weiter verbreitet. Das wird jetzt immer dargestellt als Konflikt zwischen Kirche und Wissenschaft. Aber das war nicht so. Also Galileo Galilei war ein Außenseiter. Also es war nicht der Druck der Wissenschaftler auf den Vatikan, dass jetzt die Erde um die Sonne kreist, sondern alle Wissenschaftler haben gesagt, die Sonne dreht um die Erde. Und jetzt kommt einer und sagt, nein, nein, die Erde dreht um die Sonne. Und dann wissen doch diese Wissenschaftler, wenn der Recht bekommt, dann können wir unsere ganzen Forschungen können wir für nichts erklären. Dann war alles falsch, was wir bisher erforscht haben. Und darum war da ein enormer Druck da, Galileo Galilei zu verurteilen. Und der Fehler der Kirche war nicht, dass sie sich gegen die Wissenschaft gerichtet hat, sondern dass sie dem Rat der Wissenschaftler gefolgt ist. Also dass die Wissenschaftler Druck gemacht haben, den müssen wir aussperren, sonst haben wir ein Problem mit unseren wissenschaftlichen Errungenschaften. Und genau das ist heute der Fall. Also dass die modernen Bibelexegeten eben wissen, wenn das jetzt stimmen sollte, dass dieses Fätzchen 7Q5 vom Markus-Evangelium aus dem Jahr 40 stammt. Und wenn das stimmen sollte, dass die Apostelgeschichte 67, womöglich sogar schon 57 oder 56 nach Christus fertiggeschrieben war, dann werden die ganzen Bücher, die irgendwo etwas erwähnen über den Zeitpunkt der Abfassung der Evangelien, werden dann zur Makulatur. Inklusive die Bibeln, die wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause im Gestell stehen. Die Übersetzungen sind soweit okay, meistens nicht gut, aber in Ordnung. Aber die Vorwörter zu den einzelnen Evangelien, die würden dann alle dahin fallen. Und das ist natürlich ein Riesenschreck für die Wissenschaft und da wehrt man sich mit allen Mitteln dagegen. Ja, da gab es einen Professor Zuber, der Beat Zuber, er ist ein Schönstadtpater und dieser hatte eine Doktorarbeit geschrieben in den 70er Jahren über Zirkelschlüsse. Also ein Zirkelschluss ist, wenn jetzt sagen wir, ein Wissenschaftler sagt etwas, ohne das genau zu begründen, und dann ein zweiter nimmt Bezug darauf und sagt, der hat das schon gesagt und wahrscheinlich könnte es so sein. Und der dritte sagt dann bereits, es ist so. Also wie mit dieser Zerstörung des Tempels 70 nach Christus, dass gesagt wird, ja, Jesus hat davon gesprochen. Es könnte doch sein, dass der Evangelist das nur Jesus in den Mund gelegt hat, weil er beeindruckt war von dieser Zerstörung. Und der zweite sagt, ja, es ist wahrscheinlich, dass die Evangelien erst nach 70 geschrieben sind. Und der dritte schreibt, es war so. Und bestätigt dann eigentlich den ersten, der aber seine Sache gar nicht begründet hat. Das sind solche Zirkelschlüsse. Und Beat Zuber hat damals als seriöser und sehr scharf denkender Wissenschaftler hat das aufgezeigt, wie es solche Zirkelschlüsse gibt und dass darum auch eben die historisch-kritische Exegese nicht glaubwürdig ist. Seine Doktorarbeit wurde angenommen, sie konnte nicht abgelehnt werden, weil die Beweisführung war sauber, aber man hat ihm eingeschärft, diese nicht zu veröffentlichen. Also sie wurde angenommen unter Bedingung, dass sie nicht veröffentlicht wird. Ich habe dann Beat Zuber, das ist noch nicht lange her, dann gefragt, ja, warum hast du dann nicht das Ganze später veröffentlicht? Und dann hat er ganz vehement abgewunken, hat gesagt, nein, nein, da war gar nicht daran zu denken. Also die haben so ihn eingeschüchtert, dass er auch noch jetzt als alter Mann sagt, da kann ich gar nicht daran denken, sowas zu veröffentlichen. Weil das ganze Gebäude, dieses Kartenhaus der historisch-kritischen Exegese zum Einsturz gebracht hätte. Und so auch heute. Also zum Beispiel, vielleicht kennen Sie diesen Mann, der Dr. Bibel Reto Nei. Ein ganz gescheiter Mann, kann etwa 16 Sprachen und hat einen Doktortitel gemacht am Biblikum. Das ist eigentlich der höchste wissenschaftliche Titel auf dem Gebiet der Bibelforschung. Er vertritt zwar die Meinung, dass die Zeit der Abfassung, dass das eigentlich gar kein Thema ist, dass das gar nicht wichtig ist, aber er hat auch ganz andere Sichten als eben diese historisch-kritischen Exegeten. Was ist passiert? Reto Nei hat nie an einer Universität eine ordentliche Professur bekommen. Er unterrichtet an verschiedenen Orten, unter anderem in der Ukraine, und hat da nie eigentlich wirklich eine Plattform gefunden auf der offiziellen wissenschaftlichen Bühne. Also er betreibt sein Gloria.tv mit vielen wertvollen alternativen Informationen, aber richtig auf die wissenschaftliche Bühne hat er es nicht gebracht. Jetzt ist Folgendes. Ich habe Retonei, meine Arbeit, das ist noch eine andere Arbeit, ein Vergleich zwischen dem Evangelium nach Markus und nach Matthäus, zugesandt, und er hat diese Arbeit sehr gelobt, als wirklich als gut gebildeter Bibelwissenschaftler. Dann habe ich dieselbe Arbeit, habe ich meinem früheren Professor Franz Annen zugesandt, und er hat sich dann die Mühe genommen, er war schon schwer krank im Altersheim in Ibach, die zu lesen, und schreibt mir, dass kein ernstzunehmender Exeget meine Gedanken von Matthias Rey teilen würde. Kein ernstzunehmender Exeget. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ja, was ist denn ein ernstzunehmender Exeget? Ist dieser Retonei kein ernstzunehmender Exeget, nur weil er keinen Professortitel hat? Also das dreht sich dann im Kreis, verstehen Sie? Also die Ausbildung hat dieser Retonei, er könnte genauso eine Professur haben, wie die Franz Annen gehabt hatte, aber er ist nicht in diesem Gefüge der Exegeten international drin. Und somit wird er ausgegrenzt und wird eben dann auch nicht ernst genommen. Ja, leider war die Krankheit von Franz Annen zu vorgeschritten, als dass er sich da auf diesen Disput einlassen konnte. Er war wirklich geschwächt in seinen Kräften. Ich hätte gerne mit ihm das noch weiter diskutiert, aber es war wirklich nicht mehr möglich. Aber wenn ich jetzt da sagen darf, die Antwort ist die Doktorbibel, also das ist der höchste Titel, was Bibelforschung anbelangt, vom Biblikum in Rom. Also es ist ein Studium, nachdem man bereits das volle Theologiestudium abgeschlossen hat und ein Weiterstudium gemacht hat. Also die Zulassungsarbeit für einen Doktortitel am Biblikum ist in der Regel umfangreicher als eine übliche Doktorarbeit. Also nur, dass man da eine Dimension hat, was das heißt. Also man muss Griechisch können, Hebräisch können und dann sonst noch eine Sprache aus diesem Raum. Also Retonei kann dann noch Arabisch. Also wirklich sprachlich muss man da durch sein, um ein solches Studium zu machen. Und jetzt ist meine Antwort folgende. Doktorbibel Retonei ist genauso nicht ernst zu nehmen wie Galileo Galilei zu seiner Zeit. Man will ihn nicht ernst nehmen, weil er eben nicht in diesem Kuchen der Wissenschaft ist. Das ist eine ganz, ganz traurige Sache. Gilt übrigens auch für die Naturwissenschaft, Stichwort Evolutionstheorie, wo es viele ganz gescheite Leute gibt, die als Wissenschaftler, also nicht als Theologen, sagen, was ihr da predigt seit Jahrzehnten, das kann nicht stimmen. Da gibt es so viele Unstimmigkeiten. Aber diese Stimmen, da braucht es noch Zeit, bis die wirklich wahrgenommen werden, weil der Schock wäre zu groß. Und auch in der Bibelwissenschaft, wir dürfen wirklich mit guten Gründen annehmen, dass die Evangelien wirklich früh geschrieben wurden, dass Johannes und Matthäus als Jünger Jesu Augenzeugen waren und die Dinge aufgeschrieben haben, während Jesus gewirkt hat und veröffentlicht haben, kurz nach der Auferstehung, der Ausgießung des Heiligen Geistes, und dass dann Lukas etwas später geschrieben hat, aber auch nicht wesentlich später, also in dem Sinn, dass er weg war von der Geschichte, sondern dass das Lukas-Evangelium vielleicht um 50 herum veröffentlicht worden ist und dann die Apostelgeschichte wahrscheinlich spätestens 57, allerspätestens 67. Und dann einzig die Apokalypse könnte sein, das letzte Buch in der Bibel, dass die nach 70 nach Christus geschrieben ist, weil dort diese großflächige Christenverfolgung durch den obersten König, also durch den Kaiser, wirklich nicht nur durchscheint, sondern penetrant gegenwärtig ist. Also dort könnte es sein, dass dieses Buch dann erst in der Zeit der Christenverfolgung geschrieben wurde. Aber alles andere ist vorher abgefasst und vorher veröffentlicht und gilt deshalb auch als zuverlässiger Bericht über das, was geschehen war. So möchte ich Ihnen jetzt noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch, der allmächtige Gott, der führe und leite euch in euren Gedanken, Gebeten, Worten und Werken, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank für diese tiefgreifenden, schönen Gedanken zum Evangelisten Lukas und auch die Ausführungen zum Thema, wann das Lukas-Evangelium geschrieben wurde. Und so wünscht Radio Gloria reicher Gottessegen und ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Matthias Rey in Müsteier. Alles Gute und herzlichen Dank. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier zum Thema Lukas-Evangelium. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Wir danken Ihnen auch für Ihre Spenden. Wir sind ein spendenfinanziertes Radio und natürlich auch für jedes Gebet, das sehr wertvoll ist für unser Radio und unsere Referenten wie auch unsere Zuhörerschaft. So möchte ich mich verabschieden von Ihnen, wünsche Gottes Segen, seien Sie behütet in Gottes Hände, Ihre Andrea Marti.